viele Ängste und Gefühle habe ich einfach unterdrückt. Ja. Ne, weil ich habe immer gesagt, ich bin der Pragmatiker, ich bin pragmatisch unterwegs, ne, ja. nicht emotional.
Ja.
So, und im Zuge der Therapie und auch Reha und dem ganzen Burnout und Selbstarbeit ist natürlich immer mehr diese Emotionalität ja. mit dazugekommen. Und jetzt kann ich da sehr, sehr viel mehr drauf achten und das ja. auch mehr in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen.
Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Erwachsen werden, lass machen. Der Coming-of-Age-Podcast der IKK-Klassik für alle Macherinnen und Macher mit mir, eurer Psychotherapeutin Uruba.
Hunderttausende Dinge, die wir auf dem Plan haben.
Heute geht es um ein Thema, was uns wirklich 20.000 Mal am Tag begegnet. Auch wenn es total unbewusst ist häufig. Es geht um das Thema Entscheidung treffen. Und ja, wir treffen tatsächlich 20.000 bis zu oder sogar noch mehr, teilweise 20.000 Entscheidungen am Tag. Und viele laufen natürlich so auf Autopilot, ne? Sowas wie, weiß ich nicht, ich stehe morgens auf, putze die Zähne, mache mir mein Porridge zum Frühstück oder so, ne? Oder schmier mir mein Brot. Aber dann gibt es natürlich auch größere Entscheidungen, ne? Die so mehr das Leben bestimmen und viel mehr Einfluss haben auf unser Leben. Sowas wie, welchen Beruf wähle ich aus? Ziehe ich mit meiner Freundin oder Freund zusammen? Kaufe ich mir irgendwann ein Haus? Ja, nein? Oder wohne ich weiter zur Miete? Und ich habe hier einen super tollen Gast sitzen. Das ist der Florian Peters. Er ist Tischlermeister, hat aber auch vor 2 Jahren einen Burnout erlebt und auch depressive Symptome, so wie ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Und dann hast du im Zuge dessen auch eine wichtige Entscheidung für dich getroffen. Aber da kannst du vielleicht einfach mal selbst erzählen. Ich frage jetzt ganz blöd am Anfang mal, was ist so die letzten Jahre passiert? Nimm uns da einfach mal mit.
Ja, also ich hatte ja Ende 23 war mein Burnout. Das war ziemlich heftig, das hat mich ziemlich aus dem Leben geschallert.
Das glaube ich.
Da war ich 4 Monate, war ich Gemüse sozusagen. Ich konnte eigentlich gar nichts mehr machen. Ich habe nur noch irgendwie gegen die Wand gestarrt und habe nur im Bett gelegen. Das war echt heftig. Und dann irgendwann ging es ein bisschen besser. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, anzufangen mit Videos bei Instagram. Auf Anraten von Kollegen von mir.
Ja, hast sozusagen über deinen Beruf sozusagen Content gedreht, ne?
Genau.
So ein bisschen die Menschen mitgenommen, wie so dein Beruf eigentlich aussieht. Und ich finde, du machst das echt so leidenschaftlich. Man sieht richtig, wie viel Spaß du so an der Sache hast, ne?
Total. Also ja. Die Tischlerei ist meine Leidenschaft. Alles, was mit Holz zu tun hat und ja. Technik allgemein, das ist so mein Ding.
Ja.
Da
ja.
gehe ich total dran auf.
Ja. Und ist dann für dich auch wichtig, dass du dann auch wieder zurück in deinen Beruf gehst? Oder willst du, ja, das
ja.
lege ich jetzt mal nahe, dass es erst
ja, so ist. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, für mich ist es sehr wichtig, wieder in den Beruf zu gehen, weil das ist halt einfach mein Ding. So, ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich mich irgendwie umorientiere. Aber das würde sowohl finanziell als auch zeittechnisch immer sehr, sehr extreme Einbußen
ja.
geben.
Ja.
Und ich bin ja schon Meister. Das heißt, ich habe ja schon eine höhere Qualifizierung in dem Beruf. Und dementsprechend ist für mich der Einstieg deutlich einfacher, da wieder reinzugehen. Und dadurch, dass sowieso meine Leidenschaft ist, warum soll ich das ändern?
Ja, warum sollst du das ändern? Ich frage deswegen, weil ich habe auch natürlich einige Menschen tatsächlich in Therapie immer wieder, wo es um Burnout geht, ne, wo sie wirklich sozusagen rausgehen aus dem Beruf, von der Arbeitswelt und wirklich dann auch krankgeschrieben sind, wirklich länger krankgeschrieben sind, ne, bis zu einem Jahr oder 2 Jahre oder manchmal sogar noch länger.
Wie also bei mir jetzt, ja.
Ja, genau, wie bei dir. Wie lange bist du krankgeschrieben?
Also ich bin seit November 23 bin ich raus.
Okay, ja, auch fast 2 Jahre jetzt, ne?
Genau.
Also dieses Jahr dann, Ende dieses Jahres.
Genau.
Und da ist natürlich auch vor allem im Prozess der Therapie ist natürlich immer die Frage so, gehe ich zurück in meinen Beruf? Passt der irgendwie noch zu mir? Macht es mir noch Spaß oder nicht? Ist es eher sozusagen der Betrieb, der nicht passt, ne? Der mich sozusagen an meine Grenzen geführt hat? Muss ich da irgendwie, sage ich mal, in den Prozess gehen und lernen, Grenzen zu ziehen oder zu gucken, hey, wie kann ich denn in meinem alten Beruf wieder funktionieren, ohne dass ich wieder in einem Burnout lande?
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch immer wieder die Fälle, wo Menschen nicht in ihren ursprünglichen Beruf gehen, weil sie sagen, das klappt einfach von vornherein nicht und ich möchte eine Umschulung. Und da hast du echt einen guten Hinweis gegeben. Das ist aber auch für viele einfach nicht so gut machbar. Wenn man irgendwann, weiß ich nicht, mitten im Leben steht und vielleicht auch Familie und so weiter hat, ist so eine Umschulung auch gar nicht so einfach hinzukriegen, aber nicht unmöglich. Ne?
Definitiv nicht unmöglich.
Ja.
Also das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den ursprünglichen Beruf an.
Ja.
Ist der an sich schon sehr körperlich?
Ja.
Ist
ja.
es ein sehr stressbelasteter Beruf?
Ja.
Also in der Pflege zum Beispiel kann ich mir das sehr gut vorstellen,
stimmt.
dass viele Leute sagen, so wenn ich jetzt über den Pflegeberuf einen Burnout bekommen habe, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sagt so, nee, da will ich ja gar nicht wieder rein, weil der Stress und die Belastung, die dahinter steht, die wird das gleich wieder befeuern.
Mhm.
Ja, also bei mir zum Beispiel ist es ganz klar Kundenkontakt.
Das
ist das, was für mich den größten Stress bedeutet.
Okay.
Witzigerweise.
Ja.
Ein bisschen komisch. Also ich mache halt gerne die Arbeit dahinter. Mhm. Und das ist wirklich cool, aber dieser Kundenkontakt, das stresst mich.
Aber ich finde es total schön, dass du für dich sozusagen gemerkt hast, was für dich sozusagen der größte Stress an der Arbeit ist. Ne? Und dann kann man auch vor allem in der Therapie dann häufig, also wenn du in Therapie bist, du hattest ja, glaube ich, auch von einem Psychologen gerade gesprochen, also da kann man dann voll schön rangehen und sagen, hey, das ist mein Stressbereich, da möchte ich sozusagen resilienter werden, da möchte ich dran arbeiten. Und dann ist es auch voll schön, wenn man nur da dran arbeiten kann und alles andere muss man dann vielleicht gar nicht anpacken, sage ich jetzt mal.
Ja, ne? Man hatte über die Therapie ist sowieso immer sehr zeitlich begrenzt. Ne?
Ja, das stimmt. Kommen wir zurück zu deiner Entscheidung, dass du im Beruf bleiben willst. Ist dir das eigentlich leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen?
Ja.
Ja?
Okay. Ja, die auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, weil es halt meine Leidenschaft ist. Ne?
Ja, so, ja, das merkt man auch.
Das Holz gibt mir sehr, sehr viel und die Arbeit damit. Das ist aber für mich das Schönste.
Bist du generell so ein Mensch, der eher leicht Entscheidungen fällen kann, also so Entscheidungen für sich treffen kann? Ist das unterschiedlich bei größeren, kleineren Entscheidungen? Da ist ja wirklich jeder ein bisschen anders. Und da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. So.
Ach, das ist ganz unterschiedlich.
Mhm.
Das kommt noch ein bisschen drauf an.
Mhm.
So alles, was irgendwie mit Tischlerei zu tun hat, da ist es relativ einfach. Alles, was irgendwie außerhalb dessen mit Familie oder mit anderen Sachen, da ist es teilweise ein bisschen schwieriger. Das braucht dann ein bisschen mehr Entscheidungszeit.
Ja, ja. Ich frage deswegen, weil wir alle, also wir nennen das in der Therapie, beziehungsweise ich mache das gerne so, weil es geht in der Therapie ganz, ganz, ganz häufig um Entscheidungen. Häufig auch um größere Entscheidungen. Und ganz häufig habe ich auch Menschen vor mir sitzen, denen es eher schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Also nicht nur große Entscheidungen, sondern auch manchmal so, ich sag mal, kleinere Entscheidungen. Ne? So auch sowas wie ne, im Restaurant, was esse ich? Nudelpasta ist dasselbe. Ich meine Pasta oder Pizza. Oder irgendwie doch was anderes, doch ein Simon-Salat. Und auch da können sich Menschen natürlich auch manchmal schwer tun. Ne? Das ist sozusagen einfach diese Entscheidung zu fällen und sagen, hey, das möchte ich und dabei bleibe ich auch. Und auch bei so kleineren Entscheidungen, sage ich mal, die Unsicherheit auszuhalten. Und da spreche ich total gerne von unserem Entscheidungsmuskel. Jeder von uns hat so ein Entscheidungssystem mit einem Entscheidungsmuskel. Und manche Menschen haben einen stärkeren Muskel. Ne? Das kann mit der Vergangenheit zu tun haben. Ne? Wenn man als Kind irgendwie schon die Möglichkeit hatte, sage ich mal, viele Entscheidungen für sich zu treffen. Ne? Zum Beispiel ganz banal, sich die eigenen Klamotten auszusuchen. Wie möchte ich meine Freizeit, meinen Nachmittag irgendwie gestalten? Oder entscheiden sozusagen die Bezugspersonen für einen alles sozusagen schon. Und dann wird dieser Entscheidungsmuskel natürlich nicht so gestärkt, wenn man viele Entscheidungen sozusagen ja aberkannt bekommt beziehungsweise weggenommen bekommt. Und solche Menschen tun sich natürlich dann schwerer mit so Verantwortungen beziehungsweise Entscheidungen zu treffen. Und jede Entscheidung ist ja auch ein Stück Verantwortung, ne, die man dann irgendwo
Absolut.
Für sich tragen muss. Und ich sag dann auch immer so, wenn man sich gerade irgendwie so in diesem Sturm befindet von, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, häufig auch natürlich größere Entscheidungen, ne? Und sich die ganze Zeit denkt, boah, ich kann das nicht und es ist so schlimm, da hilft es auch schon zu sagen, hey, mein Entscheidungsmuskel ist vielleicht auch ein bisschen schwächer als von anderen Menschen.
Ich glaube, ein ganz großes Thema ist auch Druck.
Ja, total, natürlich, ja.
Ja, also wenn du von außen Druck bekommst, eine Entscheidung zu treffen.
Ja, ja.
Ne? Zum Beispiel, du musst jetzt, keine Ahnung, Ausbildung. Ausbildung ist ein ganz, ganz großes Thema. Du bist fertig mit der Schule und sagst so, was mache ich jetzt?
Ja.
So, du bist ja, eigentlich bist du nicht in Zeitdruck, so, aber irgendwie gibt es doch entweder einen gesellschaftlichen oder du machst dir selber den Druck oder du kriegst Druck von deinen Eltern. Du sagst so, du musst jetzt eine Ausbildung machen oder du musst jetzt das machen und dann such dir was aus und dann entsteht ein Druck und dieser Druck ist ja nicht gerade förderlich, weil du dann auch schnell in diese Situation reingerätst, dass du eine Entscheidung triffst, die du eigentlich gar nicht treffen wollen würdest.
Ja, ja, voll. Und ja, also ich würde gar nicht sagen, dass es gar keinen Druck geben sollte, weil irgendwo ist Druck ja auch normal. Also natürlich muss man sich dann irgendwann entscheiden, was man machen möchte. Vielleicht muss es dann aber auch nicht direkt nach dem Schulabschluss sein. Ne? Also sich da vielleicht den Druck rausnehmen und sagen, hey, ich nehme mir jetzt irgendwie ein halbes Jahr Zeit, wenn es irgendwie finanziell möglich ist, dass ich erstmal nur Praktika mache. Und die sind ja häufig manchmal auch vergütet. Ne? Also es gibt ja auch vergütete Praktika.
Also ich meine, gerade Ausbildung ist ein ganz, ganz gutes Thema.
Total, ja.
Ne? Da würde ich auch sagen, eine Entscheidung sollte wirklich basierend auf Informationen getroffen werden.
Mhm.
Ne? Also nicht sagen so, der Beruf klingt cool, deswegen mache ich das, sondern Praktikas machen.
Ja.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Immer Praktikas machen, sagen so, ich möchte mir den Betrieb, also wenn man jetzt sagt, man hat auch den Beruf gefunden, nicht direkt irgendwie einen Betrieb sich aussuchen, sondern mehrere Betriebe raussuchen und in den verschiedenen Betrieben auch Praktikas machen, damit man auch sehen kann, wie ist der Betrieb aufgebaut, wie ist die Struktur, wie ist das Miteinander, der Umgang, ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja.
Und deswegen sollte man solche Entscheidungen auch nicht einfach überstürzt treffen.
Ja, und es ist ja auch vor allem in deiner Geschichte ja auch wichtig gewesen. Ne? So der Betrieb war das Problem, so wie ich das jetzt rausgehört habe, und nicht der Beruf selbst. So, ne? Beziehungsweise vielleicht die Arbeitsprozesse oder wie das Miteinander war. Und du hast dich ja sozusagen entschieden zu gehen, aber nicht von deinem Beruf sozusagen, also deinen Beruf zu verlassen. Ne?
Ja, richtig.
Ja. Genau. Und sich da den Betrieb ganz genau anzuschauen, das hat da extrem, also einen extrem großen Einfluss einfach, wie es uns wirklich auch mental geht, wie der Betrieb mit einem umgeht, mit einzelnen Mitarbeitern umgeht.
Ich sag mal, das Mitarbeiterklima sind 80%.
Ja, ja, krass.
80%. Ja. Wow. Die Arbeit kann der letzte Scheiß sein, wenn der Betrieb bzw. das Arbeitsklima top ist.
Ja, interessant.
Dann kannst du auch 3 Wochen lang, keine Ahnung, einen Bordstein schrubben oder so. Ja. Also natürlich muss auch die Arbeit auch Spaß machen, aber wenn der Betrieb und das Arbeitsumfeld
das
nicht
Miteinander
passt,
so.
Das ne? Miteinander, genau. Wenn du mit den Leuten nicht klarkommst, dann nimmt dir das.
Ja.
Also ich sage jetzt einfach mal 80%.
Wow.
Kann auch mehr oder weniger sein. Also das wird jetzt so meine
Minus
spontane,
plus so, ja.
Meine spontane Zahl sein.
Ja.
Wenn das nicht passt, dann geh.
Ja. Ich habe hier über den Entscheidungsmuskel gesprochen und da vielleicht ein paar Infos dahinter, beziehungsweise ich wollte auch über Decision Fatigue sprechen, also über Entscheidungsmüdigkeit. Mhm. Vielleicht hast du schon mal über den Begriff was gelesen oder so. Es ist ja so, dass wir einen Entscheidungsmuskel haben und Muskeln werden ja auch müde. Ne? Wenn wir jetzt dran denken, ne, Krafttraining oder so, wenn ich jetzt ständig irgendwelche Hanteln stemme, das geht am Anfang, ne, da komme ich sozusagen voran, aber irgendwann werde ich müde. Und genauso ist das mit unserem Entscheidungssystem und Entscheidungsmuskel auch. Das ist ganz banal, am Abend trifft man schlechtere Entscheidungen. Ne? Wenn sowas wie, wenn man irgendwie eine Entscheidung getroffen hat, ich möchte mich jetzt gesund ernähren, ich stelle meine Ernährung um, ich möchte jetzt fitter werden und so, dann läuft es meistens morgens ganz gut, ne? Bis zum Mittag und Nachmittag vielleicht auch noch. Und so abends häufig kippt es dann. Mhm. Weil irgendwann unser Entscheidungsmuskel echt so sagt, boah, ich kann nicht mehr. Also ich kann keine Entscheidungen mehr aktiv treffen. Ich nehme jetzt diese Schokoriegel, die da liegt und ich will da gar nicht drüber nachdenken. Und die wird dann sozusagen mit reingenommen, was jetzt nicht schlimm ist. Ne? Also ich möchte jetzt nichts gegen die Schokoriegel am Abend sagen. Ich glaube, es geht mir nur darum, Entscheidungen über den Tag zu treffen, ist auch ermüdend. Also es ist etwas, was schlaucht. Und da hilft es auch, wenn man zum Beispiel einfach mal sein Leben ein bisschen vereinfacht, sage ich mal. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, wenn man von allem zu viel hat, wenn man jetzt irgendwie 5 Streamingdienste hat, dann fällt einem die Entscheidung natürlich, sage ich mal, schwer, zwischen denen zu entscheiden und dann nochmal zu gucken, welchen Film oder welche Serie schaue ich. Also lieber
eine halbe Stunde selbst zu
da. Ja, genau. Und dann ist das Essen meistens schon aufgegessen, wenn man mit dem Essen was schauen möchte, was nicht super gesund ist, aber ich mache es auf jeden Fall.
Ja,
aber ja, es gibt tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, je mehr Auswahl man hat, desto schlechter ist auch das Wohlbefinden tatsächlich. Also weniger positive Gefühle sind da am Tag da. Das heißt, jetzt ganz banal, versucht mal euer Leben ein bisschen zu vereinfachen. Vielleicht reicht auch ein Streamingdienst und das ist auch günstiger, muss ich sagen. Ne? Oder ich habe zum Beispiel für mich entschieden, unter der Woche gibt es nur 2 Frühstücks- oder Mittagsmöglichkeiten und ich entscheide mich dann einmal so 1 oder 2, ne? Und dann abends kann ich dann noch mal ein bisschen, weiß ich nicht, habe ich mehr Variationen oder so. Und so kann man für sich versuchen, so ein bisschen, sage ich mal, die Entscheidung zu reduzieren und unser Entscheidungssystem nicht komplett, sage ich mal, zu überfordern. Und trifft bitte, also wenn es um wirklich schwere Entscheidungen geht, größere Entscheidungen geht, dann bitte lieber am Anfang des Tages und nicht am Abend. Obwohl man am Abend eher Zeit hat. Na?
Das ist ein guter Punkt.
Ja. Wenn wir Entscheidungen treffen, ist ja so eine gewisse Angst eigentlich immer mit dabei. Und ich rede jetzt eher mehr über diese mittelgroßen Entscheidungen, größeren Entscheidungen. Wie gehst du mit dieser Angst um, vielleicht falsch zu liegen? Also da ist ja immer eine Unsicherheit dabei. Sonst würden wir ja gar nicht eine Entscheidung treffen müssen, so wenn es nicht irgendwie ganz sicher wäre. Irgendwas, das stimmt, ne?
Ja. Sonst würde man ja nicht hadern oder nicht darüber überlegen müssen.
Genau. Also wenn es ganz klar wäre, so diese eine Option ist natürlich, hat alle Vorteile und die andere Option hat irgendwie überhaupt keine Vorteile, dann müssten wir ja gar nicht entscheiden. Wir würden einfach direkt die andere Option nehmen. So. Aber wie gehst du mit dieser Angst um, vielleicht falsch zu liegen?
Das ist schwierig.
Ist es auch voll schwierig, ja.
Absolut. Viele Sachen können einfach dadurch ein bisschen abgemildert werden, dass man ein bisschen mehr Zeit hat.
Ja.
Dass man eine Entscheidung ab und zu mal aufschiebt.
Ja.
Und sagt, ja,
ja,
lass mal kurz ruhen.
Ja, voll gut.
Ich gucke nächste Woche nochmal.
Ja.
Ne? Oder, ja. Oder viele Sachen ist einfach so eine Zukunftsangst. Man lernt irgendwann damit umzugehen.
Mhm. Man muss ja häufig auch so größere Entscheidungen nicht sofort treffen. Also mal sich Zeit nehmen, sich vielleicht immer wieder mal Zeit nehmen für diese Entscheidung und die wir da, sag ich mal, wieder besuchen und gucken, ne, sich Dinge vielleicht mal aufschreiben. Ich habe dazu einfach auch nur zwei Punkte mitgebracht. Erstens, also man kann schon trainieren, diese Angst, sag ich mal, und diese Unsicherheit auszuhalten. Genauso wie du gesagt hattest, ne, irgendwann kann man, glaube ich, damit ein bisschen besser umgehen mit dieser Unsicherheit, ne, mit den verschiedenen Erfahrungen. Erstens kann man sich wirklich bewusst machen, Unsicherheit bedeutet nicht, dass ich eine falsche Entscheidung treffe. Also wenn ich eine Entscheidung treffe und mich unsicher fühle, ist das ein ganz, ganz normales Gefühl.
Ich glaube, das ist aber auch so ein Abwägen aus Rationalität und Emotionalität.
Ja, genau. Und das sind ja eigentlich immer die zwei Dinge, die immer mit dabei sind, oder? Also
wir können
unsere Gefühle nicht komplett abkapseln und sagen, boah, ich entscheide jetzt nur rational. Klar, man kann es versuchen, aber ich stelle mir das schon sehr schwierig vor.
Ich habe es versucht und ich war früher vor der Therapie und vor diesem ganzen Burnout und Depressionsthema. Also Depression habe ich seit 2019 tatsächlich schon.
Ja, okay.
Wusste ich nicht.
Mhm.
Ist ja
du wusstest es nicht zu benennen vielleicht.
Ja, genau. Ja. Also, und ich habe halt viele Entscheidungen oder viele Ängste und Gefühle habe ich einfach unterdrückt.
Ja.
Ne, weil ich habe immer gesagt, ich bin der Pragmatiker, ich bin pragmatisch unterwegs, ne, nicht emotional.
Ja.
So, und im Zuge der Therapie und auch Reha und dem ganzen Burnout und Selbstarbeit ist natürlich immer mehr diese Emotionalität mit dazugekommen. Und jetzt kann ich da sehr, sehr viel mehr drauf achten und das auch mehr in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Das ist ganz gut.
Ja, und der zweite Punkt, wie man die Unsicherheit beziehungsweise wie man mit der Angst umgehen kann, ne, die man irgendwie immer hat, wenn man Entscheidungen trifft, sich bewusst zu machen, es gibt nicht die eine perfekte Entscheidung. Gibt es einfach nicht. Und da muss man einfach für sich abwägen, ja, welche Nachteile toleriere ich denn vielleicht eher, ne? Und Entscheidungen entpuppen sich ja häufig, ganz, ganz häufig, sogar fast immer, erst im Nachhinein, ob sie richtig waren oder falsch. Und die hängen von so vielen verschiedenen äußeren Faktoren ab, die wir als Individuum in dem Moment, in der Gegenwart, wo wir die Entscheidung getroffen haben für uns, gar nicht wirklich kontrollieren können. Und ganz einfaches Beispiel, ne, wenn ich mich entscheide, irgendwie den Job zu wechseln, dann habe ich sozusagen mir den Betrieb vielleicht angeguckt, ne, ein Praktikum vielleicht gemacht, alles Mögliche gefragt und bla bla bla. Ne. Der Chef scheint total cool zu sein, ne, und legt voll viel Wert, dass alle Mitarbeiter wertgeschätzt werden und so. Und dann fängt man in dem Betrieb an und nach 2 Monaten wechselt der Chef. So, blöd gelaufen irgendwie.
Kannst nichts machen.
Ja, und er oder sie ändert vielleicht die ganze Betriebskultur irgendwie. Und dann ist das wiederum irgendwie eine falsche Entscheidung gewesen, obwohl es eigentlich die richtige Entscheidung war. Ne? Mit den Entscheidungen, die wir für uns in dem Moment sozusagen, mit den Informationen, die wir in dem Moment hatten, war es ja eigentlich die richtige Entscheidung. Und ich finde, es ist immer ein bisschen unfair sich selbst gegenüber, dann im Nachhinein zu sagen, das war die falsche Entscheidung, weil das konnte man ja eigentlich gar nicht alles so wissen. Ne? Und sich dann irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, die Schuld zu geben, in Anführungsstrichen, ist sehr, sehr unfair, finde ich. Ja.
Ist es, ja. Aber auch im therapeutischen Sinne ist das ja auch ganz häufig bei den
ganz, ganz häufig, ne? Das stimmt.
Ich
das
bin
stimmt.
auch voll drin.
Ja.
Dieses Selbstschuld und Masochismus, ja. ne, ist halt auch so ein Ding, die selbstzerstörerische.
Ja.
Ist bei mir auch genau das Gleiche. Ja,
so die komplett hundertprozentige Verantwortung übernehmen und so. Ja. Klar, man sollte natürlich für sich irgendwo die Verantwortung übernehmen, ne, auch für seine eigene Entscheidung. Ich sage nicht, dass das irgendwie so gar nicht mit dabei sein sollte, aber vielleicht nicht die hundertprozentige Verantwortung, weil das können wir nicht. Also das hängt, also die Entscheidungen und wie die Umstände sind, das hängt von so vielen äußeren Faktoren ab, die wir gar nicht kontrollieren können. Deswegen
wie da einfach Chef.
Wie ein neuer Chef. Das ist so ein passendes Beispiel, finde ich.
Da bist du nicht drin. Das kannst du für deine Entscheidung, das geht ja nicht. Das ist ja nicht da.
Richtig, ne? Ja. Und ich glaube, wir überschätzen dann auch ganz, ganz häufig, wir Menschen, wie viel Einfluss wir auf unsere Entscheidungen sozusagen oder wie viel Einfluss wir auf den Ausgang einer Entscheidung haben, haben wir gar nicht so zu 100%. Ne? Nee. Also eine gute Entscheidung kann häufig auch einfach Glück sein, ne? Dass der Chef bleibt. Und eine schlechte Entscheidung kann auch ganz häufig einfach nur Pech sein und kann was mit den äußeren Umständen irgendwie zu tun haben und gar nicht mit so der eigenen Entscheidungs, weiß ich nicht, Fähigkeit.
Richtig.
Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Ne? Ich würde auch ganz gerne über ein sehr interessantes Thema sprechen. Ich weiß nicht, ob das Berührungspunkte irgendwie, also ob du Berührungspunkte damit hast. Ich finde es total wichtig, in diesem Entscheidungsprozess auch mal KI mit reinzubringen. Weil KI ist jetzt gerade, weiß ich nicht, das ist so überall. Der Renner,
ja,
überall.
Überall.
Aber ganz, ganz häufig sehe ich jetzt auch bei jüngeren Menschen, Jugendliche, dass sie wirklich bei jeder Entscheidung, egal ob klein, mittel, groß, wirklich ChatGPT fragen und sozusagen sich da Infos holen, da auch recherchieren. Aber wie findest du das denn? Nutzt du ChatGPT und KI für deine Entscheidungsprozesse?
Für Entscheidungsprozesse nicht.
Okay,
nein,
interessant.
Überhaupt nicht.
Ja.
Das tatsächlich nicht. Also für Recherche bedingt.
Mhm.
Eigentlich nutze ich es eigentlich vor allem dazu, um irgendwelche Texte umzuschreiben.
Ah, okay, so oder E-Mails oder so
ja,
zu verbessern.
E-Mails oder zu verbessern.
Aber du fragst nicht sowas wie, soll ich meinen Chef fragen nach einer Gehaltserhöhung, ja oder nein? Was meinst du? Sowas schreibst du in ChatGPT nicht rein.
Nein.
Ich finde das grundsätzlich nicht falsch. Man muss nur bedenken, in welcher Hinsicht und in welchem Ausmaß man das auch macht. Ne? Wenn man wirklich jede Frage irgendwie ChatGPT stellt, irgendwann gewöhnt man sich so stark daran, dass man ständig Input von außen bekommt. Und ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass die eigene Selbstwirksamkeit, dass man das, also das Gefühl, ich kann in meinem Leben etwas bewirken, etwas bewegen, dieses Selbstbewusstsein irgendwo auch, dann verloren gehen kann. Ne? Also ich nutze ganz ehrlich ChatGPT auch teilweise für meine Entscheidungen und so. Also ich möchte mich da gar nicht rausnehmen. Aber bitte seid da so ein bisschen achtsam und guckt, in welcher Art und Weise und welchem Ausmaß ihr das macht und was das auch wirklich für Konsequenzen haben kann, langfristig, ne? Wenn man das immer und immer und immer wieder macht. Ich empfehle es da wirklich mal, bevor ihr ChatGPT fragt, notiert euch mal in eurer Notizen-App, ne, direkt im Handy oder so, oder schreibt irgendwie eurem Partner, Partnerin oder Freund oder Freundin oder so direkt mal so paar Argumente, die ihr selbst habt zu dieser Entscheidung. Und danach könnt ihr immer noch ChatGPT fragen, ne? Also zuerst selbst überlegen, selbst aktiv werden und dann ChatGPT fragen. Ich glaube, da verliert man sich nicht als aktiv gestaltende Person in seinem eigenen Leben. Ich sehe ein bisschen so die Gefahr, dass man sehr passiv wird, wenn man ChatGPT sehr, sehr häufig in seinen Entscheidungen direkt, sage ich mal, am Anfang als ersten Schritt mit aufnimmt.
Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Ja. Was du schon sagst. Die Entscheidungsfreudigkeit wird dadurch ja brutal herabgesetzt.
Ja.
Oder die Selbstentscheidungsfähigkeit vor allem,
ja,
weil du halt dich dann abhängig machst von einer künstlichen Maschine.
Ja.
So. Und das ist.
Genau.
Also da sehe ich ganz, ganz, ganz viel Konfliktpotenzial. Mhm. Der Ansatz, dass man sagt, so, ich schreibe mir die Argumente dann selber auf, ist zwar richtig, aber dafür, das bedeutet ja Arbeit und Selbstarbeit.
Ja.
So.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt einen Jugendlichen vorstelle, der einfach gar keinen Bock hat, eine Entscheidung zu treffen, der wird sich auch nicht dahinsetzen und sich seine Argumente aufschreiben. Der wird sich sagen, so, ich hau das da trotzdem rein.
Ja.
Und
da
sehe ich ein Riesenproblem.
Und ich glaube, dass man keine Lust hat, sich mit so unangenehmen Dingen auseinanderzusetzen, weil ich finde, Entscheidungen sind immer ein bisschen unangenehm.
Ja.
Aber sich diesen unangenehmen Gefühlen zu stellen, das stärkt einen fürs Leben. Hast du das Gefühl, mit dem Alter oder mit der wachsenden Erfahrung, sage ich jetzt mal, trifft man bessere Entscheidungen?
Ja.
Ja?
Ja. Die Lebenserfahrung, die macht sehr, sehr viel, was das angeht. Das Selbstbewusstsein, hinter Entscheidungen zu stehen, die Verantwortung, die da mit einhergeht, ganz, ganz wichtig. Und ich sag mal, im jugendlichen Leichtsinn, wo man sagt, so, ich bin sowieso der Geilste, ich kann alles, dann man kann Entscheidungen nicht so differenziert treffen, wie wenn man jetzt zum Beispiel schon über 30 ist, so wie ich.
Ja, ja. Ich glaube, man entwickelt da auch ein gewisses Selbstvertrauen vielleicht auch mit den verschiedenen Entscheidungen, die man für sich im Leben getroffen hat, also so wie man sein Leben gestaltet hat und denkt sich vielleicht auch, wenn es unbewusst ist, boah, guck mal, diese größeren Entscheidungen habe ich im Leben getroffen, auch wenn die nicht immer super dolle waren, ne, und sich als super richtig entpuppt haben, aber irgendwie ging es ja dann weiter. Also ich habe mein Leben gelebt und vielleicht war es auch gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also man kann auch in jungen Jahren echt gute Entscheidungen treffen, weil so diese großen Entscheidungen von welchen Beruf wähle ich für mich aus? Ne? Mache ich jetzt eine Umschulung? Das ist ja oft auch mit 40, 50 oder so dann häufig noch eine Frage. Ne?
Ja,
gehe ich in einen anderen Beruf oder kaufe ich ein Haus? Möchte ich ein Kind? Ja, nein. Möchte ich ein weiteres Kind? Also das sind diese riesen Entscheidungen, die trifft man halt nicht jede Woche. Und da hat man häufig, vor allem bei diesen großen Entscheidungen, hat man meistens dann doch nicht so viel Erfahrung und ist dann mit ganz, ganz viel Unsicherheit, sage ich mal, hat man mit ganz viel Unsicherheit zu kämpfen. Das heißt aber auch für junge Menschen, die jetzt wahrscheinlich eher zuhören, auch wenn ihr jung seid und noch nicht so viel Lebenserfahrung habt, das bedeutet nicht, dass ihr unbedingt schlechtere, vor allem die großen Entscheidungen, schlechter trifft als ältere Menschen.
Das definitiv, ja.
Ne? Im Zuge dessen können wir auch darüber sprechen, weil es ist ja auch irgendwie eine Erfahrungssache. Sollte man auf seinen Bauch hören? Das ist ja so ein Ding bei Entscheidungen, das einem ganz oft gesagt wird, ne, wenn man eine große Entscheidung treffen möchte. Ach, hör doch einfach auf deinen Bauch. Irgendwie macht mich das manchmal ein bisschen kirre, muss ich sagen, wenn ich das zu hören bekomme.
Ja, also ich habe mal früher sehr, sehr wenig auf meinen Bauch gehört und habe dadurch Entscheidungen getroffen, die ich so mit der heutigen Erfahrung nicht nochmal treffen würde.
Ja, ja.
Deswegen, also wenn man wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, drauf hören. Und wenn man ein gutes Bauchgefühl hat, auch. Das ist natürlich jetzt kein Garant für eine gute Entscheidung.
Ja.
Ganz klar. Aber es ist eine Tendenz.
Es ist eine Tendenz.
Genau.
Ja, finde ich total
und diese
gut.
Tendenz, die darf man nicht ignorieren.
Ja, ja.
Die sollte man in diesen Entscheidungsfluss mit einbringen. So.
Mhm.
Eine Entscheidung wäre zum Beispiel Selbstständigkeit.
Ja.
So.
Ja.
Na, für mich ist Selbstständigkeit ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich war schon mal selbstständig 3 Jahre lang.
Mhm.
In dem Zuge ich halt auch, wie gesagt, den Stress mit den Kunden. Ne, da habe ich das halt kennengelernt.
Yeah.
Und in dem Zuge halt auch die Depression entwickelt.
Ja. Yeah.
Auch, ne, das war also ganz, ganz viele Punkte, die da zusammengekommen sind. Aber die Selbstständigkeit und der Stress dahinter, das war ein Punkt.
Ja,
so.
Ja.
Und mit der heutigen Erfahrung würde ich so eine Selbstständigkeit nicht nochmal machen.
Mhm.
Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, so lass das.
Ah, interessant.
Ich habe es trotzdem gemacht.
Okay. Was aber vielleicht auch nicht falsch war, oder? Um das sozusagen auszuprobieren. Vielleicht hättest du dann, weiß ich nicht, für dich das nicht entdeckt.
Schwierig.
Schwierig.
Zu sagen, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht.
Ja.
So, mich hat es viel Geld gekostet, viel Zeit und meine Psyche.
Ja, ja, okay.
So, und da muss man sagen, so Hätte ich mir sparen können, ja. Hätte ja. ich mir wirklich sparen ja. können. So. Das aber sind, es ja. ist eine Lebenserfahrung, die ich dadurch gemacht habe und die dann für die weiteren Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, natürlich eine Grundbasis bilden.
Ja, so. Ja, verstehe.
Das ist die Frage, ob diese Erfahrung das, was es mich gekostet hat, wert war. Ja. Das ist ein Abwägen, aber das ist ein anderes Thema.
Weiß ich gar nicht, ob das so ein anderes Thema ist, weil, also ich glaube, da gibt es so zwei Perspektiven, die man vielleicht auf die Sache haben kann. Ich bin dann eher so eine Person, auch wenn mich etwas manchmal echt viel kostet, auch finanziell und auch vor allem Energie und Ressourcen von mir wirklich. Ich weiß nicht, ich sage dann immer irgendwie, ich kann damit ganz gut abschließen, indem ich dann sage, ich glaube, ich hätte es bereut, nicht gemacht zu haben. Weil irgendwie hätte es mich dann in den Fingern so gekribbelt und gesagt, boah, wäre es was geworden oder nicht? Also, verstehst du, was ich meine? Ich kann mit dieser Ungewissheit schlecht leben. Und dann will ich es lieber ausprobieren und dann sagen, boah, ist nichts für mich. Aber da ist wirklich jeder Mensch anders. Also ja, da gibt es kein richtig oder falsch.
Nee, absolut.
Aber ich wollte diese Perspektive einfach mal mit reinbringen. Ich finde es grundsätzlich nicht falsch, auf seinen Bauch zu hören. Auf keinen Fall. Ich finde im Endeffekt, wenn man wirklich überhaupt keine Anhaltspunkte hat für irgendetwas, ne, wie man eine Entscheidung treffen sollte, dann wirklich gerne auf den Bauch hören. Ne, das ist grundsätzlich überhaupt nicht falsch. Man sollte einfach nur so ein bisschen bedenken, wir alle Menschen haben bestimmte Ängste, bestimmte Unsicherheiten. Und vielleicht kann ich da auch eine Geschichte über mich erzählen. Ich hatte im Abi, nee, nicht im Abi, das war später, im Studium vor allem, hatte ich eine ganz, ganz große Redeangst entwickelt. Also so Referate halten, Präsentationen halten, das war für mich Folter. Also ich lag dann auch die ganze Nacht wach davor. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, weil ich jetzt hier vor der Kamera sitze und irgendwie rede, in einem Mikro rede, vor tausenden Menschen irgendwie. Aber es war ganz, ganz schlimm. Und wenn ich dann damals irgendwie so ein Angebot bekommen hätte von, willst du mal einen Podcast machen oder willst du mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Live-Show oder was machen oder keine Ahnung, ne, vor 500 Menschen sprechen, dann hätte ich so eine große Angst entwickelt, ne, beziehungsweise hätte ich so eine große Angst gehabt, dass ich dann sofort Nein gesagt hätte. Und das wäre vielleicht auch okay gewesen. Mhm. Weil man soll sich auch nicht ständig, sage ich mal, sich zwingen, seinen Ängsten zu stellen. Und auch wenn ich jetzt diese Redeangst mit viel Übung und Training jetzt nicht mehr habe, wenn ich so ein Angebot bekomme, löst das erstmal in meinem Bauch vor allem Ängste und Unsicherheiten aus. Mhm. Und deswegen muss man da so ein bisschen achtsam sein und das einfach mit einbeziehen, dass man bestimmte Unsicherheiten hat und sich vielleicht bewusst sein, ey, du hast Unsicherheiten in diesem Bereich oder du hast Unsicherheiten in diesem Bereich und vielleicht sagt da dein Bauch intuitiv was anderes, aber vielleicht hättest du jetzt ein anderes Potenzial. Ne? Mhm. Und wenn man das mit einbezieht, dann kann man ruhig, sage ich mal, auf seinen Bauch hören, aber die sage ich mal, rationalen Gedanken auch mit einbringen.
Ja, das ist eine Mischung.
Es ist eine Mischung und es darf auch eine Mischung sein. Also
muss es.
Man darf auf seinen Bauch hören, aber bedenkt einfach nur, ne, der Bauch ist manchmal auch ein bisschen, sage ich mal, Unsicherheiten und Angst gesteuert, dass man das mit berücksichtigt. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Ich würde dich fragen, was würdest du jemanden raten, der vielleicht jung ist und vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung hat und vielleicht jetzt so große Entscheidungen irgendwie vor sich hat, was er oder sie so im Leben tun möchte. Hast du ein oder zwei vielleicht konkrete Tipps, Strategien, die du jemandem mitgeben würdest? Und dann gebe ich auch noch mal meinen Senf dazu.
Ja, also Erfahrung einholen. Aha. Andere Leute fragen, wie ist die Erfahrung?
Finde ich gut.
Und die versuchen auch anzunehmen und auch nicht nur von einer Person, sondern ganz wichtig, Perspektiven
finde ich
auch
voll gut.
Gucken. Ne? Ja. Weil wenn ich sage so, ich habe einen Onkel, der ist selbstständig, dann habe ich einen Bekannten, der ist Angestellter und dann habe ich einen, der ist arbeitslos oder was auch immer. Alles irgendwie zusammentragen und sich daraus dann eine Meinung bilden für sich selber und daraus eine Entscheidung treffen, weil man selber hat noch nicht die Erfahrung. Und wenn man die Erfahrung von anderen nehmen kann und die auf sich selber projizieren, kann das in der Entscheidung helfen. Mhm. Mhm. Muss nicht. Klar, ist natürlich auch Arbeit, die damit verbunden ist. Aber wenn man sagt, so, ich weiß nicht, was ich machen möchte, ist es gar nicht so verkehrt zu sagen, ja, ich höre mir an, was andere zu sagen haben. Mhm. Und das Zweite ist einfach, wenn man sagt, ja, gerade im Job, das ist ja eine der wichtigsten Entscheidungen eigentlich, was mag ich?
Ja,
Ja. Nicht, was bringt viel Geld.
Ja.
Ne? Weil dann
was macht mir Spaß? So.
Was macht mir Spaß? Ja. Das ist viel, viel wichtiger. Ne? Ich meine, klar, natürlich bringt Geld verdienen Spaß. Aber wenn du dafür, keine Ahnung, nur geknechtet wirst die ganze Zeit oder du bist nur unter Stress und musst dann 80 bis 150 Stunden die Woche arbeiten, bist ständig nur am Handy, das ist keine Lebensqualität für dich. Also aus meiner Sicht. Einige Leute sind Workaholics, die finden das total geil. Also aber das ist wieder eine Perspektivsache. Ne? So, das möchtest du das?
Ja.
Oder möchtest du lieber ein entspanntes Leben? Also es gibt sehr, sehr viele Modelle und man muss irgendwie seinen eigenen Weg finden. Ja. Das ist ganz wichtig. Und man darf nicht den Weg der anderen gehen, sondern man muss seinen eigenen Weg gehen.
Ja. Ja. Und ich habe dann noch mal einen zusätzlichen Tipp. Redet vielleicht mal bewusst mit Menschen, wo ihr wisst, die sind anderer Meinung als ihr selbst.
Oh ja, ganz wichtiger Punkt.
Das ist, ich glaube, man tendiert mehr dazu, die Menschen zu fragen. Und man hat ja auch eher diese Menschen in seinem Umfeld, wo man weiß, die, weiß ich nicht, die sind deiner Meinung. Das sind ja häufig deine Freunde, was weiß ich. Man kommt aus einer Familie, die irgendwie eine bestimmte Kultur oder so leben, ne? Vor allem auch so Arbeitskultur. Und die sind häufig deiner Meinung so, ne? Auch wenn die so ein bisschen differenzieren. Aber bewusst mal vielleicht auf Menschen zugehen, auch wenn es mal fremde Menschen sind, so irgendjemanden anschreiben auf Instagram oder was weiß ich. Manchmal kommt da echt was Wertvolles zurück. Und wo man weiß, die gehen einen ganz anderen Lebensweg als ich. Und ich hole mir mal deren Perspektive ein.
Ja,
das kann total wertvoll sein, weil man auf vieles einfach gar nicht kommt, was die sagen. Und noch ein Punkt, was mir sozusagen aufgefallen ist, als ich diesen ersten Punkt aufgeschrieben habe, ne, redet darüber. Bei mir ist es so, wenn ich eine Entscheidung treffen muss und ich rede mit jemandem darüber, weiß ich manchmal schon beim Aussprechen oder während ich darüber spreche, weiß ich manchmal schon, was sich gut anfühlt und was sich nicht so gut anfühlt. Mhm. Und das schaffe ich irgendwie alleine häufig gar nicht in meinen Gedanken. Ne? Natürlich wege ich ständig gedanklich ab, was ist gut, was ist nicht gut. Aber es hilft mir, Dinge auszusprechen. Und dabei entwickelt sich ein ganz starkes Gefühl von, boah, nee, das, also wie konnte ich mir die andere Option überhaupt vorstellen? Das fühlt sich ja total grausig an für mich. Also vielleicht hilft es den einen oder anderen, so diesen Gedanken zu haben, wenn ich das ausspreche, dann entwickeln sich vielleicht auch Gefühle, beziehungsweise die Gefühle werden eher sichtbarer für einen, die man vielleicht schon in sich getragen hat.
Ja, weil die einfach rauskommen dann, ne?
Ja.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Ja. Und der zweite Punkt ist, nicht bei jeder Entscheidung muss das Beste rausgeholt werden. Finde ich jetzt. Also es gibt größere Entscheidungen, ne, sowas wie, welchen Beruf möchte ich ausüben oder ne, möchte ich ein Kind oder nicht? Also ich hole jetzt die ganz großen Entscheidungen so raus. Mhm. Da ist es voll in Ordnung, dass man abwägt und wieder, dass man, sag ich mal, ruhen lässt, wieder zurückkommt zu der Entscheidung. Und da gibt es auch Menschen, die dann immer wieder das Beste rausholen möchten aus dieser Entscheidung. Ne? So, ich möchte diesen einen Restaurantbesuch, möchte ich, dass der total toll ist und dass mir das Essen zu 100% schmeckt und so. So. Es ist natürlich okay, ist voll cool, wenn dir dein Essen dann zu 100% schmeckt und das Geld hat sich dann gelohnt, ne, für das Restaurant. Aber es ist kontraproduktiv und es saugt sehr viel an Energie. So. Also es ist sehr aufwendig, immer das Beste bei jeder Entscheidung rauszuholen. Und es gibt tatsächlich einen Psychologen, Daniel Kahnemann, der so Entscheidungsprozesse bei Menschen untersucht. Und er hat gesagt, Menschen, die häufiger diese good enough, also gut genug Entscheidungen treffen, die sind meistens glücklicher im Leben.
Mhm.
Und das denkt man gar nicht so auf Anhieb so, ne?
Das kann ich mir vorstellen, weil du viel weniger Energie und Stress darauf aufwiegeln musst oder aufbringen musst, um halt deine Entscheidung zu rechtfertigen.
Ja, richtig. Und spart eure Energie auf für die wichtigeren Entscheidungen. So, ne?
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt.
Ja.
Das wäre ein Tipp, den hätte ich tatsächlich ganz gerne als Jugendlicher haben müssen.
Ja, genau. Und dann mein letzter Punkt wirklich, oder mein letzter Tipp, dass man sich einfach bewusst macht, fast keine Entscheidung ist für immer. Ich glaube, wir legen immer ganz viel Gewicht auf bestimmte Entscheidungen, weil wir das Gefühl haben, die ist jetzt für immer. Klar, es gibt Entscheidungen im Leben, die sind teilweise für immer. Ich habe jetzt, mir fällt jetzt eigentlich, glaube ich, die größte Entscheidung im Leben ein, ne? Wenn man sich für ein Kind entscheidet oder für keine Kinder entscheidet, dann ist das vielleicht auch für immer, ja. Aber also mir fällt keine andere Entscheidung irgendwie so ein. Also klar, bei Krankheiten und so, bestimmten, was weiß ich, OPs oder so, man kann nicht alles rückgängig machen, natürlich. Aber das sind wirklich 1 oder 2% der Entscheidungen sind für immer. Und alles andere, auch sowas wie, Hauskauf, Berufauswahl, was studiere ich? Das ist nicht für immer.
Das ist alles absehbar.
Das ist total absehbar und das ist begrenzt.
Zeitlich begrenzt, stimmt.
Zeitlich begrenzt. Und auch wenn man eine Entscheidung für sich dann irgendwann trifft und man steckt mitten im Studium, man steckt mitten in der Ausbildung, man kann immer wieder zurückgehen und sagen, ich entscheide mich jetzt einfach nochmal, ob ich das jetzt weiterführen möchte oder nicht.
Also in den meisten Sachen hast du in irgendeiner Weise einen Ausweg.
Ja, genau.
Klar.
Und das nimmt viel, also das nimmt mir viel Angst.
Keine Entscheidung ist für immer.
Nee.
Also die meisten.
Die meisten. Ja. Also wirklich fast
99% der Entscheidungen sind nicht für immer.
Ja.
Das ist auch etwas, das hätte ich auch gerne gewusst. Oder die, weißt du, ich nehme schon sehr, sehr viel mit, alleine von den Gesprächen.
Ja, voll cool. Ich auch. Du hast ja auch echt eine andere Perspektive als ich und ich finde das total wertvoll. So, wir sind eigentlich auch schon am Ende. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses wirklich wertvolle Gespräch. Ich habe echt einiges mitgenommen und ich würde auch als letzten Punkt sagen, ich glaube, es gibt keine Experten für Entscheidungen. Ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess und ich als Therapeutin bin kein Experte. Du mit deinen Erfahrungen bist auch kein Experte. Deswegen haben wir uns heute auch einfach wirklich nur ausgetauscht über das Thema und jeder kann sich da auch seine eigene Meinung bilden. Am Ende haben wir noch die Toolbox, wo ich wirklich jede Folge nochmal ganz kurz zusammenfasse und wo ihr so, sag ich mal, 3 bis 4 Punkte für euch mitnehmen könnt. Und der erste Punkt ist, stärkt euren Entscheidungsmuskel. Der ist nicht bei jedem gleich ausgeprägt. Also wenn ihr viele Entscheidungen in eurem Leben, auch vor allem als Kind, schon treffen durftet, dann ist der Entscheidungsmuskel vielleicht schon stärker und kann mehr Verantwortung, sage ich mal, tragen. Und dann fällt es euch vielleicht ein bisschen leichter als andere Menschen, Entscheidungen zu treffen. Aber es lohnt sich, jede Entscheidung, sage ich mal, jede vor allem mittelgroße bis große Entscheidung bewusst wahrzunehmen und sagen, hey, dadurch werde ich ein Stück weit selbstbewusster. Und dann als zweiten Punkt, es ist nicht möglich, eine perfekte Entscheidung zu treffen. Die gibt es nicht. Es entpuppt sich auch meistens erst im Nachhinein, ob das die richtige oder falsche Entscheidung war. Und man kann nur eine gute Entscheidung im Moment treffen. Rückblickend hat man meistens mehr Informationen. Deswegen ist es ein bisschen, was heißt bisschen, es ist total unfair, sich selbst gegenüber zu sagen, das war jetzt die falsche Entscheidung, weil man nicht alle Infos hatte. Und Unsicherheit im Prozess ist total normal. Das bedeutet nicht, dass ihr eine falsche Entscheidung trifft. Und als letztes, darüber haben wir jetzt gerade eben gesprochen, fast keine Entscheidung ist für immer. Das sollte einen so ein bisschen die Ängste nehmen. Ich danke. Ich danke, also vielen Dank an dich, Florian. Gerne. Und ja, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Und wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, dann schaut doch bitte in die Shownotes. Da packen wir euch alle Links nochmal rein, die mehr Informationen anbieten. Oder schaut auf unsere Webseite ikk-klassik.de/podcast.